Wir haben schon gehört, mein Thema heute ist Hoffnung. Hoffnung ist die Lüge, die einen am Leben hält, obwohl man die Wahrheit kennt. So steht es im Internet, ob ihr es glaubt oder nicht. Das ist nicht nur eine sehr pessimistische Definition von Hoffnung, sondern das ist auch genau das Gegenteil von der Hoffnung, die die Bibel meint. Welchen Wert hat die Hoffnung, die wir mit uns tragen, in unserem Leben, in unserem Alltag? Wenn ich zum Beispiel hoffe, dass am Abend beim Grillen es nicht regnet, wie verlässlich ist diese Hoffnung? Oder wenn ein Bauer im Frühjahr sein Feld bestellt und darauf hofft, dass er im Herbst eine gute Ernte hat, wie verlässlich ist diese Hoffnung? Früher ziemlich verlässlich, seit dem Klimawandel eher Ungewissheit. Denn es könnte ja gar nicht regnen oder eine Überschwemmung geben. Wenn ich in ein Flugzeug steige und nach San Francisco fliegen will, wie verlässlich ist die Hoffnung, dass ich nach 11 Stunden auch wirklich in San Francisco ankomme? Ich glaube, die letzte Hoffnung ist die am wahrscheinlichsten heutzutage. Als 14-jähriges Kind musste ich in Äthiopien einmal ohne Begleitung durch Erwachsene zusammen mit meinem jüngeren Bruder eine 2-tägige Flugreise von unserem Internat in Addis Abeba bis an die somalische Grenze machen, um dort die Schulferien mit meinen Eltern zu verbringen. Weil die Landepiste wegen einer riesigen Überschwemmung 2 Meter unter Wasser stand, musste das Militärflugzeug draußen im Busch 10 Kilometer außerhalb des Ortes auf einer improvisierten Notpiste landen. Mein Vater hatte uns Kinder per Funk vorher versprochen, uns von dieser Notpiste mit seinem Motorboot abzuholen und in die Missionsstation zu bringen. Diese Missionsstation, die war anders nicht erreichbar und lag von guten Deichen umgeben, mitten in der Überschwemmung. Wie verlässlich war die Hoffnung, die ich als Kind in meinem Herzen trug? Eigentlich sehr verlässlich, denn welcher Vater lässt schon seine Kinder draußen im afrikanischen Busch allein? Aber er kam nicht. Er war mit seinem Boot irgendwo in dem überschwemmten Busch mit einem Motorschaden liegen geblieben. Als wir Kinder in der Einöde so ganz allein im Schatten eines Busches saßen, nahm schließlich ein Somali uns kilometerweit mit durch den Busch, organisierte ein Boot des Militärs, welches uns schließlich zur Missionsstation brachte. Meine Mutter war völlig aufgelöst. Sie wusste nicht einmal, dass mein Vater im Busch hängen geblieben ist. Und der wusste nicht, dass wir inzwischen schon längst auf der Missionsstation sind. Im afrikanischen Busch, da gab es nämlich 1964 noch keine Handys. Was ist Hoffnung wert? Und was macht sie mit uns? Ich könnte euch jetzt fragen, was bedeutet euch ganz persönlich Hoffnung? Und wir würden recht unterschiedliche Antworten kriegen. Fakt ist, Hoffnung ändert nie was an der Situation, in der wir uns befinden. Aber Hoffnung verändert unsere Einstellung und unser Handeln. Darum geht es heute schwerpunktmäßig. Entweder diese Hoffnung gibt uns Kraft, in kritischen Situationen durchzuhalten, gelassen zu bleiben, oder sie weckt in uns die Lebensgeister. Bei Hoffnungslosigkeit dagegen, da kommen uns negative Gedanken und depressive Verstimmungen. Ereignisse können nicht mehr objektiv beurteilt werden und es folgen Fehlentscheidungen. Hoffnungslosigkeit schwächt unseren Lebenswillen, raubt uns der Lebensenergie, zerstört. Wir haben eine Hoffnung. Was macht sie mit uns? Der Apostel Paulus, Petrus, schreibt: Seid zu jeder Zeit bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Wovon redet Petrus? Hoffnung ist in der Bibel nicht nur ein anderes Wort für Optimismus, Glauben oder Wunschdenken. Elpis bedeutet Erwartung von freundlichen Dingen. Biblische Hoffnung, und das mag für den einen oder anderen jetzt mal ganz neu klingen, biblische Hoffnung ist eine durch Jesus verbürgte Garantie. Garantie wofür? Garantie dafür, dass Gott seine Idee, die er mit uns Menschen hat, unaufhaltbar durch irgendjemand oder irgendetwas durchsetzen wird. Das ist biblische Hoffnung. Von welcher Idee spreche ich? Können wir mal das erste Bild haben? Ja. Im Alten Testament lesen wir, Gott spricht. Und den Vers kennen wir alle. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Mit Zukunft ist die Zukunft in unserem Leben hier auf der Erde gemeint und mit Hoffnung ist das Jenseits gemeint. Wenn man diesen Vers aus Jeremia 29,11 theologisch korrekt in unsere Sprache überträgt, dann würde das lauten: Gott spricht, absolut nichts kann etwas an meinem Vorsatz ändern, euch eine friedvolle Zukunft zu verschaffen, und zwar jetzt und in Ewigkeit. Haben wir den Vers schon mal so gelesen? Gott hat einen genialen Plan, einen wunderbaren Plan. Gott will, dass alles Leiden, auch psychisches und seelisches Leiden, ein Ende hat. Und stattdessen Frieden in unserem Leben und in unserer Seele einkehrt. Dieses "Und Gott sprach und es werde" kennen wir von der Schöpfung her. Wenn Gott was will, dann wird es. Das ist eine Garantie für uns Menschen. Seine Idee ist also folgende. Er sorgt dafür, dass diese Hoffnung in seiner Ewigkeit wirklich eintritt. Garantiert. Wir sind dafür zuständig, dass Hoffnung auf dieser Erde passiert, erfüllt wird. Leider nicht garantiert. Gott hat sich das so ausgedacht, und hat auch uns eine Rolle bei dem Ganzen gegeben. Und aus diesem Grund hat er uns die ganzen Gaben gegeben, die wir haben. Das hat alles Sinn. Die Hoffnung der Bibel ist also nicht nur ein Vertrösten auf das Jenseits, sondern ein damit rechnen, dass sein Versprechen auf Heilung, auf Frieden, jetzt, heute, morgen oder vielleicht auch erst übermorgen wirklich passiert. Wenn das auf unserer Erde zu wenig passiert, dann liegt es nicht an Gott, sondern an uns. Als ich das zum ersten Mal begriffen habe, hat mich das ganz schön tief getroffen. Kleines Beispiel. Gestern Abend, als noch einige von den Campern draußen an den Tischen saßen, da tauchten plötzlich 7 Mädels auf. Sie waren zu Fuß unterwegs von Hannover nach Hamburg, mit großen Rucksäcken auf dem Rücken. Ich vermute, das war so eine Art Selbsterfahrungs-Challenge, Sie wollten mal sehen, wie sich das anfühlt, ohne Sicherheit, vielleicht so wie die Flüchtlinge, irgendwo hin zu müssen mit ganz wenig Geld. Ich war begeistert, sowas zu sehen, dass junge Menschen den Mut haben, das mal auszuprobieren und nicht nur drüber reden. Als sie hier ankamen, erzählten sie, ja eigentlich hatten wir uns woanders verabredet, aber wir können keinen erreichen. Alles ist dunkel. Wie spät war es? Nach 9, halb 10, weiß ich nicht. Sie haben gesagt, wir wissen nicht, wo wir die Nacht verbringen. Wir haben Hunger. So, als gute Christen hätten wir jetzt sagen können, komm, wir beten mal, lieber Gott. Jetzt hilf doch bitte, dass diese Mädels das finden, was sie brauchen. Nein, die haben hier einen Platz zum Schlafen gekriegt und Matthias hat den Grill nochmal angeschmissen und die restlichen Würstchen von dem Abend wurden herangeschafft und sie konnten hier essen, hier schlafen und sind heute Morgen wieder aufgebrochen. Die Mädchen hatten gehofft, dass sie irgendwo was finden und hatten Hunger und hatten gehofft, dass dieser Hunger gestillt wird. Ich glaube nicht, dass Gott jemals vorhatte, in solchen Fällen den Himmel zu öffnen und Manna herabfallen zu lassen, sondern er hat uns beauftragt. Das heißt, wenn wir von Hoffnung reden, dann heißt das, wir reden von unseren Aufgaben für andere Menschen auch. Warum scheitern wir Menschen so leicht an dieser, die Bibel würde sagen, gelebten Nächstenliebe, mit der Jesus seine Jünger beauftragt hat? Weil der Trubel des Alltags, all die Verpflichtung, all das, was uns wichtig scheint, uns dafür blind macht. Warum merken wir das so selten? Dass bei vielen Formen des Leides, von dem ja die Bibel spricht, kein Blut fließt, weil es auch innerlich sein kann, weil die Leidenden sich schämen, ihre Tränen vor anderen zu zeigen und dann ihr Leid in sich reinfressen. Nach Gottes Vorsatz darf jedes notleidende Gotteskind hier auf der Erde jetzt schon darauf hoffen, dass sein Leid irgendwie eine Lösung hat. Entweder durch Gott oder durch seine Boten. Letzten Endes wird Gott dafür sorgen, dass es sowieso beendet wird. Ist uns eigentlich beim Bibellesen schon mal aufgefallen, dass Jesus nie von Hoffnung redet? Warum eigentlich nicht? Weil seine Botschaft immer lautete, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Zwar noch nicht in Vollkommenheit, zwar nur ansatzweise, aber es ist mitten unter euch. Ich erlaube mir mal, das heute Morgen durch 3 rausgepickte Beispiele deutlich zu machen. Ich sehe in den Augen zahlreicher Frauen, dass sie in ihrer so christlichen und finanziell abgesicherten Ehe emotional und seelisch zu verhungern scheinen. Warum? Weil sie das, was sie wirklich zum Leben erhofft haben und auch brauchen, nicht immer bekommen. Und ich rede hier nicht von Geld, nicht von schönen Häusern, von Urlaub oder sonstigem Luxus. Ich rede von Wertschätzung, und zwar echte Wertschätzung für das, was sie sind. Für das, was sie brauchen in ihrem Leben. Viel entspannte Zeit in der Zweisamkeit, körperliche Nähe zu ihrem Partner, verwöhnt werden, ehrliches Miteinander reden. Und hier meine ich auch nicht Gespräche über Beruf, Versicherung, Kindererziehung, Einkaufen, all das, was so unser Alltag mitbringt. Ich meine andere Gespräche. Kann es sein, dass viele Distanzheiten, die zwischen uns Menschen entstehen, auch in unseren Beziehungen, hier die Ursache haben, weil hier Hoffnungen sind, die nicht erfüllt werden? Ihr Männer, eine Frage an euch. Habt ihr eure Partnerin oder wann habt ihr eure Partnerin zum letzten Mal länger als 2 Sekunden geküsst? 2 Sekunden schafft nämlich auch meine Oma. Ja, denkt mal nach. Wann habt ihr zum letzten Mal länger als 5 Sekunden euren Partner umarmt und gedrückt und ihr gezeigt, wie toll ihr sie findet und dass ihr gerne ganz nah bei ihr seid? 21, 22, 23, 24, 25, okay. Wenn man frisch verliebt ist, dann funktioniert das wunderbar. Wir haben durch unsere traditionelle Auslegung des Liebesgebotes übersehen, dass Wertschätzung, explizite Wertschätzung des anderen ein Hauptmerkmal der Liebe ist. Dieses Wort Wertschätzung hat unser lieber Paulus in 1. Korinther 13, wo er nämlich die Kennzeichen der Liebe aufzählt, leider vergessen. Ich werde ihn mal fragen, warum. Ich habe vor kurzem mit 2 jungen Frauen aus unserer Line Dance Gruppe gesprochen, die auch innerlich, seelisch total verhungert waren. Die standen beide im Beruf, haben Top-Arbeit geleistet und der Chef hat das gemerkt und hat ihnen wirklich die richtig schweren Kartoffeln gegeben. Und wenn diese beiden Frauen abends nach Hause gekommen sind, dann haben sie geweint und ihr Partner hat nicht verstanden, was ist denn hier los? Sie waren fertig, auch psychisch fertig und haben beide gekündigt. Warum? Sie erzählten mir, wir haben überhaupt keine Wertschätzung erfahren. Der hat niemals gesagt, schön, dass es euch gibt, schön, dass ihr so viel Energie für die Firma einsetzt. Sie sind verhungert. Sie hatten eine Sehnsucht danach, Wertschätzung zu erfahren und haben es nicht. Und das bringt Menschen um. Seitdem sie gewechselt haben, das ist jetzt ungefähr ein Vierteljahr bei der einen, ein halbes Jahr bei der anderen her, sieht man richtig, wie die beiden wieder aufblühen und so werden, wie ich sie früher mal kennengelernt habe. Jesus will sowas, was diese beiden Frauen erlebt haben, unter uns oder unter seinen Jüngern nicht sehen. Das hat er sich anders vorgestellt. Lieben bedeutet in der Bibel nicht herrschen, sondern dienen. Vielleicht auch da nochmal zurück eine Frage an uns Männer. Was ist los mit uns? Haben wir Angst davor, dass wir Schwächen zeigen, dass Charakterfehler sichtbar werden, dann, wenn wir uns zum Füßewaschen herablassen in unseren Beziehungen, so wie Jesus es damals vor dem Abendmahl tat? Wir feiern heute Abendmahl. Haben wir vergessen, dass Jesus vorher auch seinen Jüngern die Füße gewaschen hat? Für die, die schon länger hier sind, die könnten sich vielleicht daran erinnern, dass an dem Sonntag, wo Manuela und ich hier getraut wurden, dass ich hier vorne Manuela die Füße gewaschen habe als Teil des Traugottesdienstes. Denkt mal darüber nach. Haben wir vergessen, dass wir hier auf der Erde tatsächlich Hände Gottes sind? Hände, die Hoffnung wahr werden lassen sollen, und zwar eine Hoffnung, die Gott will, Es ist kein Vertrösten auf den Himmel. Gott schaut hinter die Fassade und sieht alle versteckten Tränen. Und dort gibt es sehr viel Sehnsucht und Hoffnung auf ein Leben in Harmonie und Wertschätzung. Es liegt nicht an Gott, wenn ihre stillen Gebete verhallen. Es liegt an uns. Genau wie dieses Beispiel von den 7 Mädchen deutlich macht. Ich hatte vor 3 Wochen eine Predigt gehalten und deutlich gemacht, dass aus Gottes Sicht alles, was anderen Menschen an Leid zugefügt wird oder die Lebensfreude dieses Menschen zerstört, im Sinne des 5. Gebotes Mord ist. Das hat Jesus so gesagt, ihr werdet euch erinnern. Woran hapert es bei uns? Sind wir zu stolz, um uns für die eigenen Fehlverhalten zu entschuldigen, sie sichtbar werden zu lassen? Sind wir zu rechthaberisch, um unsere selbstgebaute Fassade durch Einsichtigkeit zu hinterfragen? Sind wir so sehr von unserem Standpunkt, auch als Männer, unsere Funktion, das, was wir in der Gesellschaft sein sollten, davon so sehr überzeugt, dass wir nicht merken, dass vielleicht eine andere Seele deswegen weint? In der Seelsorge begegnen wir immer wieder Menschen, die sich von allen anderen verlassen fühlen. Meistens sind das Singles oder auch ältere Menschen. Sie fühlen sich einsam. So sagen sie mir es. Manchmal sogar verlassen von der eigenen Verwandtschaft, von Menschen aus der eigenen Familie. Wie kann das angehen, frage ich mich. Nur weil irgendwo in der Vergangenheit im Umgang miteinander Fehler passiert sind, aber ich lese in der Bibel, Fehler sind für Jesus kein Problem. Nur, wenn diese Fehler auf Dauer durch Unversöhnlichkeit nicht bereinigt werden, dann fühlt sich für ihn jedes Mal wieder neu so an, als ob ein Nagel durch seine Hand geschlagen wird. Sich verlassen fühlen erzeugt seelischen Stress und es entsteht ein Teufelskreis. Die Betroffenen schämen sich für ihre fehlenden sozialen Kontakte und ziehen sich noch mehr von anderen Menschen zurück. Sie vereinsamen richtig. Da stirbt etwas in ihnen. Und das führt zu einem hohen Leidensdruck und wirkt sich negativ auf die gesamte Lebensqualität aus. Ihre ganze Hoffnung fokussiert sich dann nur noch auf die Ewigkeit. Wenn ich mal bei Gott bin, dann werde ich nicht mehr allein sein. Aber das Reich Gottes soll doch durch uns jetzt schon sichtbar werden. Diese Hoffnung soll doch jetzt schon auf dieser Erde erfüllt werden. Ich hatte Anfang der Woche ein Gespräch mit einem Gemeindeglied, das mir auch erzählte, dass nach langem Hoffen auf so eine Versöhnung schließlich völlig fremde Menschen von Gott geschickt wurden, um ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft und Leben zu stillen. Sowas bewegt mich. Drittes Beispiel. Bei christlichen Beerdigungen irritiert mich immer wieder, dass die Hinterbliebenen plötzlich nur noch über ihren eigenen Verlust trauern, statt sich darüber zu freuen, dass der Verstorbene endlich seinen von Gott verheißenen Frieden gefunden hat. Das heißt, dass seine Hoffnung sich erfüllt hat. Nein, ich bin nicht gefühllos und ich bin auch nicht weltfremd. Ich frage nur danach, wo gerade in diesen besonderen, einschneidenden Stellen des Lebens unsere Hoffnung bleibt. Die Hoffnung, von der wir als Christen reden, die eigentlich der Kern unseres Glaubens ist, plötzlich weg, weil irgendwas wehtut? Ich stand schon mehrmals am Grab meiner eigenen Familienmitglieder. Als ich meinen Vater beerdigen musste, da habe ich vor Freude in der alten Friedhofskapelle zur Verwunderung aller Anwesenden aus einer Beerdigung einen Lobpreisgottesdienst mit Dankgebetsgemeinschaft gemacht. Und die Gebetsgemeinschaft aus der ganzen Gruppe dauerte über eine halbe Stunde. Sowas hatten auch die frommen Missionsfreunde von meinem Vater noch nie erlebt. Als ich nach dem Tod meiner ersten Frau an ihrer Urne stand, da war ich tatsächlich ganz tief innen von Freude erfüllt. Nicht darüber, dass ihr Leiden nun zu Ende war und sie nun nicht mehr unter ihrem Krebs leiden musste, sondern über die absolute Gewissheit, die ich in dem Moment hatte, dass Gott gerade dabei war, all ihre Hoffnungen zu erfüllen. Hoffnungen, für die ich eigentlich zuständig war und wo ich jämmerlich versagt hatte. Hätte es für mich einen Grund zum Weinen gegeben, dann nur über mein eigenes jämmerliches Versagen. Emotional war es für mich in dem Moment tatsächlich so, als hätte ich ihr auf dem Bahnhof zur Abfahrt zu ihrer Lieblingsinsel Sylt gewinkt. Was will ich damit sagen? Gerade in solchen Situationen zeigt sich, an was für eine Hoffnung wir wirklich glauben. Wenn sie dann plötzlich verschwindet, dann sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir verstanden haben, was Gott uns da versprochen hat. Dass das eine Zusage ist, eine Garantie, dass wir uns darauf verlassen können, dass das nicht ein eventuell ist. Hinter der biblischen Hoffnung steckt ein ganz reales Versprechen Gottes. Hier auf der Erde können nur wir es vermasseln, Gott nicht. Und damit komme ich mal zum Abendmahl, das wir gleich feiern werden. Erinnern wir uns an die Worte Jesu beim Abendmahl. Einer von euch wird mich verraten. Einer von den Zwölfen. Ich mag das gar nicht hochrechnen, so auf unsere Gemeinde. Ich habe mich gefragt, warum kommt das bei den Einsetzungsworten unser Abendmahl nie vor? Dass Jesus diese Frage gestellt hat, dass Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat und dann mit ihnen das Abendmahl geteilt hat. Ich glaube, es würde uns viel sagen, wenn wir das mal wieder versuchen würden. Erinnern wir uns noch an die erschrockene Reaktion der Jünger? Vielleicht sind wir auch ein bisschen erschrocken, wenn wir sowas hören. Damals am Abendmahlstisch, als Jesus diese Frage stellte, was fragten sie? Herr, bin ich es? Herr, bin ich es? Was steckt hinter dieser Frage? Auf der einen Seite völlige Überraschung, auf der anderen Seite aber so ein stilles Wissen, könnte ja sein, ne? In der ersten Gemeinde, wo ich als Pastor tätig war, in Dietzimmer Verlat, da stand ein ganzes Jahr lang diese vier kleinen Worte ganz groß vorne an der Fassade der Gemeinde. Herr, bin ich es. Oh ja, es gibt viele Arten, Jesus zu verraten. Und eigentlich tun wir es jedes Mal, wenn wir irgendeinem Menschen seine Hoffnung, eine Hoffnung, die er zum Leben braucht, eine Hoffnung auf inneren Frieden und Geborgenheit vorenthalten. Ich möchte uns heute Morgen mal herausfordern. Wenn Jesus dir gleich, wenn wir Abendmahl zusammen feiern, das Brot und den Kelch reicht, dann frag ihn heute mal, Herr, bin ich es? Oder, wenn du dich nicht traust, diese Frage zu stellen, Denn entscheide dich in seiner Gegenwart, in dem Moment, wo er dir Brot und Wein gibt, einem hoffenden Menschen aus deiner Nähe die Füße zu waschen. So wie Jesus es auch vor dem Abendmahl getan hatte. Amen.